Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich gerne eine Sache noch klarstellen. Und zwar ist dieser Podcast aufgezeichnet worden im Dezember 2021. Und seit dem 01.01.2022 ist schon die weltweite Klimaneutralität von VD in Kraft. Also im Gespräch reden wir noch über die Zukunft und das ist jetzt mittlerweile schon Realität. So schnell kann das gehen. Ich freue mich jetzt auf das Interview mit Antje von Dewitz. Hallo, herzlich willkommen bei Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima. Ich bin Anja Backhaus und ich treffe hier in diesem Podcast auf Menschen, die sich für unsere Zukunft einsetzen und die Klima und Entwicklung zusammendenken und vor allen Dingen nicht glauben, dass Klimaschutz Entwicklung hemmt. Und ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man nachhaltig wirtschaften und damit erfolgreich sein kann, ist das Unternehmen VD. Also alle Outdoor-Fans werden diese Firma kennen, geschrieben halt VAU. VD. Und ich freue mich, heute eine mutige, innovative, sozial engagierte und zielstrebige Frau begrüßen zu dürfen, nämlich Antje von Dewitz. Sie ist die Unternehmenschefin von VD. Hallo Frau von Dewitz.
Hallo Frau Backhaus.
Ich wollte Sie übrigens erst vorstellen als eine werteorientierte Frau und dann ist mir aufgefallen, dass das ein bisschen unpräzise ist und vielleicht ja auch falsch verstanden werden kann, weil es gibt ja solche und solche Werte. Welche sind Ihnen wichtig, Frau von Dewitz?
Welche Werte sind mir wichtig? Jetzt muss ich gerade mich konzentrieren. Also, ja. Was ist mir wichtig? Mir ist es unheimlich wichtig, eine Augenhöhe und Partnerschaft und Vertrauen zwischen Menschen herzustellen. Also, und damit ist mir wahrscheinlich auch Gerechtigkeit und Gleichheit wichtig. Ich möchte gerne, dass Chancengleichheit besteht, bei uns im Unternehmen legen wir unheimlich Wert darauf, eben auf eine Vertrauenskultur, und das eben auch mit allen unseren Partnerschaften, in denen wir sind, dass wir miteinander auf Augenhöhe aus verschiedenen Perspektiven und hierarchieübergreifend Probleme anpacken und gemeinsam lösen. Mhm. Und alles, was damit zusammenhängt.
Ja, also das ist toll und Sie sind ja auch genau dafür schon als Entrepreneurin ganz häufig ausgezeichnet worden. Jetzt, bevor wir auf die Unternehmensebene kommen und ich natürlich gleich großes Interesse daran habe, zu erfahren, wie man das mit 600 Mitarbeitern überhaupt schafft, würde ich nochmal gerne auf Ihre Ursprünge zurückkommen, nämlich Ihre Familie. Weil ich finde, wenn man Kinder hat, dann macht man sich genau über diese Werte nochmal Gedanken, weil was möchte ich denen vermitteln? Was will ich eigentlich für sie im Leben? Ich weiß, Sie selber haben 4 Kinder, aber was ist denn bei Ihnen zu Hause, als Sie klein waren, vermittelt worden von Ihren Eltern an Sie?
Mein Vater hat ja das Unternehmen VD gegründet und er ist so in meinen Augen so ein klassischer Pionier. So, nichts ist unmöglich, wenn du dich nur richtig einsetzt. Okay. Und nicht an die Glaubenssätze im Kopf, wenn du dich davon nicht blockieren lässt und auch nicht von anderen Grenzen, dann kannst du alles realisieren, mehr oder weniger, und alles gestalten. Mhm. Und meine Mutter ist sehr, sehr umweltbewusst und war, glaube ich, damals schon Grünen-Fan und Greenpeace-Aktivistin, quasi im Kopf, also nicht wirklich, aber so, hat schon immer eben sich eingesetzt so für die Bewahrung der Natur und Umweltschutz. Und das war unheimlich wichtig. Also die beiden Faktoren haben stark auf mich gewirkt.
Ja, ich wollte gerade sagen, da haben wir ja die beiden Faktoren, die Sie geprägt haben, schon ziemlich eindeutig ermittelt. Ja? Ja. Sie haben ja auch noch 2 Schwestern. Wo stehen Sie eigentlich? Älteste, mittlere oder jüngste?
Ich bin das Sandwich-Kind in der Mitte.
Oh, schwierige Position, oder?
ja, ich glaube, dass jede Position so seine Tücken und Stärken mit sich bringt.
Ja. Ja, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Ihr Vater hat ja, also Albert von Dewitz, das Unternehmen VD gegründet. Da waren Sie 2 Jahre alt, glaube ich.
Genau, Albrecht von Dewitz heißt mein Vater.
Ja. Ach, Albrecht, Entschuldigung, richtig. Oh, gut, dass Sie mich verbessert haben. Welches Konzept hatte er denn eigentlich damals für die Marke VD? Was war seine Idee dahinter?
Er hat damals schon eben im Sportbereich gearbeitet und hatte den Auftrag bekommen, eine Skifirma, eine alte Skifirma aufzulösen, weil die Insolvenz gegangen ist. Und er hatte damals seinen Arbeitgebern gesagt, also sie sollten doch sich auf Rucksäcke konzentrieren, weil er sieht da einen kommenden Markt. Die Leute, also zu der Zeit sind sie immer noch alle ans Mittelmeer gefahren, nach Italien. Das war die große Italienwelle. Aber er hat gesagt, also früher oder später werden die Leute nicht mehr nur nach Italien fahren, sie werden die Berge sehen wollen und in die Berge gehen. Dafür brauchst du Rucksäcke. Und seine Arbeitgeber haben damals gesagt, damit kann man kein Geld verdienen. Und dann hat er sich mit der Idee selbstständig gemacht. Er hat quasi vor 50 Jahren schon die Outdoor-Entwicklung vorausgesehen, die es damals noch gar nicht gab. Da gab es ja eigentlich nur so Bergsport und eher so Hardcore-Bergsport.
Ja, sehr weitsichtig.
Auch die Ursprünge. Ja, der wirklich, finde ich auch sehr weitsichtig.
Ja, ja, interessant, dass er genau darauf gesetzt hat und das dann auch, ja, muss man ja schon sagen, sehr erfolgreich war oder jetzt immer noch ist. Jetzt wollten Sie aber nach Ihrem Abitur gar nicht in das väterliche Unternehmen einsteigen. Welche Pläne hatten Sie denn damals für Ihr Leben?
Also mir war wichtig, dass ich einen Beitrag leiste zu, also diesen Planeten lebenswert zu erhalten. Das hört sich jetzt so hochgestochen an, aber also durch meine Mutter und auch durch die Schule, durch das, was ich da von echt guten Lehrern gelernt hatte, war einfach so, okay, wir haben wirklich große Herausforderungen. Damals ging es in meinem Kopf stark so um Regenwaldabholzungen und ja, Umweltzerstörung und ich wollte gerne meinen Beitrag leisten, dazu beizutragen, dass es gut bleibt oder dass es besser wird. Und hatte dann gedacht, dass ich vielleicht irgendwie in NGOs gehe, in Umweltorganisationen oder vielleicht auch in Frauenorganisationen. Ich wollte mich engagieren. Und hatte dann auch in meinen Praktika während des Studiums ganz viele verschiedene Stationen für mich ausgesucht, um zu gucken, wo denn mein Platz ist. Und ganz, ganz am Ende erst war ich, also am Ende meines Studiums habe ich dann auch ein Praktikum bei VD gemacht, um mir dies anzuschauen.
Ja, und was war dann ausschlaggebend, dass Sie gesagt haben, na gut, ich bleibe doch hier oder steige mit ein?
Dass ich bei allen Praktika, die ich gemacht habe, also in den Organisationen, Kulturorganisationen und Medien, dass ich jedes Mal dachte, das war wirklich toll und jetzt möchte ich sehen, was es noch gibt. Und dass ich dann, als ich bei VD das Praktikum gemacht habe, 3 Monate und dann gleich einen Aufbau von Geschäftsbereichen, also gleich von den Packs and Bags mit Produktgestaltung und Design und Marketing und Produktionsbegleitung oder so, dass ich danach gedacht habe, wow, was ist das? Also ich habe gemerkt, dass ich ein Gestalter bin und dass ich dann am glücklichsten und bei mir selbst bin und auch am meisten von dem umsetzen kann, was ich auch gut kann, wenn ich gestalten kann. So.
Und hat für Sie da in dem Zusammenhang neben dem Gestaltungswillen auch schon die Nachhaltigkeit oder Klimaschutz auch eine Rolle gespielt?
Also für mich war es, ja, ich war angetreten, sozusagen meinen Beitrag zu leisten und war wirklich überrascht vorzufinden, was VD zu dem Zeitpunkt schon alles aufgegleist hatte. Also damals gab es schon, das hieß Ecolog Recycling Netzwerk, also es gab schon ganze Kollektionen, die nur aus einem Material gestaltet waren, mit dem Netzwerk, wo die Händler sich bereit erklärt hatten, gebrauchte Ware wieder zurückzunehmen, an uns zu liefern und mit dem Industrienetzwerk das Bestand, damit die rückstandslos recycelt werden konnten. Also solche Sachen gab es da schon. Und das war nicht das einzige Riesenprojekt in Sachen Nachhaltigkeit, so dass ich total überrascht war, dass wie viel Verantwortung da schon übernommen wird und was da, ja, also dass da so viele Menschen auch im Unternehmen arbeiten, so mit grünem Blut. Das ist eigentlich irgendwo aus heutiger Sicht total logisch, weil eben, wenn du viel draußen bist und das sind viele von unseren Mitarbeitern, dann weißt du auch, was es zu bewahren gilt und setzt dich dafür ein. Von daher habe ich so ein bisschen eben auch meine ideelle Heimat da gefunden.
Das ist ja eigentlich nicht unbedingt der Ort, wo man denkt, dass man sich als Klimaaktivistin sich einbringen kann in einem Unternehmen. Aber das war jetzt tatsächlich genau bei Ihnen anders, weil Sie beschreiben ja gerade, dass man Möglichkeiten hat. Was haben Sie denn dann, als Sie 2009 tatsächlich auch den Betrieb übernommen haben, als erstes geändert? Was waren die Hebel, die Sie umgelegt haben?
Also einer der ersten Hebel war noch weit davor. Also wir haben 2 Jahre davor schon so die Prozesse und Verantwortung und Hierarchien und so weiter im Unternehmen so gestaltet, dass ich das Unternehmen überhaupt übernehmen konnte. Und ein Teil davon war, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht alleine die Geschäftsführung machen, ich möchte einen Kreis der Geschäftsleitung. Und mit diesem Kreis der Geschäftsleitung, also mit unserem Vertriebsleiter, Produktleiter und Finanzleiter, haben wir dann so eine Visionsklausur gemacht. Und ich habe meine Vision vorgestellt. Das war schon mal, also das hat mich sehr viel Mut gekostet, weil ich eben damals vorgestellt habe, so, ich möchte gerne dieses Unternehmen zu einem echten, so wie so eine Art Glashaus gestalten, wo man überall reinschauen kann, weil es nichts zu verstecken gibt in allen weltweiten Lieferketten. Einfach, dass es gut ist, dass es fair ist, dass es sozial ist, dass es nachhaltig ist und quasi eine durch und durch grüne Kollektion schaffen und quasi der erste Schritt war, dass sie gesagt haben, ja, können Sie gut mitgehen, also finden Sie super und lasst es uns angehen. Und also mit diesem Plan.
Es gab gar keinen Widerspruch oder irgendeine Schwierigkeiten bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also alle haben gleich mitgezogen, ja?
Nein, bei der Geschäftsleitung, beim Kreis meiner Geschäftsleitung,
die ich ja zunächst mal überzeugen wollte. Okay, stimmt. Ja, erstmal der kleinere Kreis. Ja, stimmt, ja.
Da gab es keinen Widerstand, weil gerade mein Kollege aus der Geschäftsleitung, aus dem Vertrieb, der hatte zuvor in einer Umwelt-Nachhaltigkeitsberatung gearbeitet, was ja schon mal eine super Voraussetzung war. Und so weiter. Also die hatten alle gute Gründe, warum sie gleich dabei waren. Mhm. Und mit dem im Kopf haben wir aber dann auch gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, was bisher gelaufen ist und haben genau das analysiert und haben gesagt, okay, bisher ist viel gelaufen. Also so tolle, innovative, aber auch kostspielige Projekte, wie eben dieses Ecolob, was ich gerade geschildert habe. Und die Folge war aber, dass das der Kunde gar nicht so wirklich realisiert hat. Dass der Kreislauf eigentlich nie wirklich zum Laufen kam, weil zu wenig Ware zurückkam.
Dass
wir gesagt haben, so nicht, sondern wir müssen, es muss uns gelingen, entweder ganz oder gar nicht, weil, also Nachhaltigkeit in unserem Wirtschaftssystem ist teuer, weil das machst du freiwillig als Unternehmen. Das heißt, du musst es wirklich so gestalten, dass du es das quasi on top leisten kannst, um wirtschaftlich zu sein. Und dann haben wir gesagt, okay, die Chance, die wir sehen, ist, wenn es uns gelingt, quasi alles, wenn wir wirklich sozusagen uns ganz transformieren und all das, was wir tun, eben nachhaltig zu tun. Dass dann eben auch die Chance besteht, dass die Marke das ausstrahlt und dass der Kunde das dann höher wertschätzt.
Aber das mussten Sie schon auch finanziell sich ausrechnen, dass das rentabel ist, oder?
Ja, wir haben ja gesehen, was allein schon solche Projekte mit Ecolog, was das für Kosten verursacht hat. Also an Mehrkosten für Personal, die es wir dafür eingestellt hatten, Mehrkosten an also die ganze Entwicklung und Innovation, um Materialien zu erforschen, die einheitlich eben nur aus, also so ein Rucksack besteht aus 50 verschiedene Materialien und den nur aus einem Material zu gestalten, da gehört unheimlich viel Innovationskraft dazu. Da steckt unheimlich komplexe Arbeit dahinter, unheimlich viel Aufwand. Und wenn dann der Kunde das nicht wahrnimmt und das dann bist du in Gefahr, in Schönheit zu sterben.
Ja, und ich meine, sterben war ja sowieso nicht das Ziel. Eigentlich wollten sie doch wahrscheinlich auch natürlich wachsen. Wie funktioniert das, dass sie wachsen konnten? Weil das tun sie ja. Und trotzdem sich so eingesetzt haben für den Klimaschutz in ihrer eigenen Firma?
Wir haben es von Anfang an eben ganzheitlich angegangen, also so dadurch. Also wir haben von Anfang an eben gesagt, wir machen das nicht mehr so punktuell, sondern wir machen das als systemisch. Und das ist auch, glaube ich, so, dass warum das bei uns gut aufgeht. Also mittlerweile, am Anfang war es wirklich wahnsinnig schwer, weil das ja so Zielkonflikte, so unglaublich tiefe Zielkonflikte aufwirft, wo wir uns am Anfang nur gestritten haben.
Welche waren das denn? Also was war da so definiert?
Also so ein klassischer Zielkonflikt ist, dass wir haben am Anfang, weil sie gefragt haben, auch was waren die ersten Maßnahmen, wir haben unser eigenes Label eingeführt. Also das heißt Green Shape Label, Green Shape, weil jedes Material hat eine andere Baustelle und jedes Material erfordert eine andere Zertifizierung, Audit oder ganz neue Materialien, dass man auf umsteigt, um irgendwelche Giftstoffe rauszulassen oder uns ressourcenschonender zu produzieren. Und damit der Kunde am Ende nicht total verwirrt ist, haben wir gesagt, okay, wir machen ein Meta-Label, das heißt Green Shape, und darunter sind dann diese ganzen höchsten Standards der verschiedenen Textilien und Produktionsweisen. Und da so Zielkonflikte sind dann also ein Kern war beispielsweise BlueSign einzuführen. Das ist wie so ein Wertschöpfungs also wie so ein Reinheitsgebot für die Lieferkette. Also wo quasi alles, was in ein Produkt reingehört, in ein Material, ist da bereits zertifiziert, sodass es nicht nur so schadstofffrei wie möglich ist, sondern auch so wenig Ressourcen wie möglich, so wenig Emissionen wie möglich bei der Produktion entstehen. Mhm. Aber dafür musst du die ganze Lieferkette auditieren und zertifizieren. Ja, und Wahnsinn. Das ist natürlich, das wollten die Produzenten nicht mitmachen. Die haben gesagt, ihr seid zu klein, also für euch alleine machen wir das nicht, das lohnt sich nicht. Und, oder wenn, manche haben gesagt, können wir machen, kostet halt 20.000 Euro im Jahr, zahlt halt ihr. Ihr fragt ja, ihr seid die Einzigen, die das wollen. Okay. Dann haben unsere Produktmanager gesagt, so jetzt, also ihr seid ja wohl wahnsinnig, hier mit eurem Greenshape schön und gut und Blue sein und okay, jetzt haben wir zwei Materialien. Wollt ihr, dass wir jetzt unsere ganze Kollektion aus diesen zwei Materialien machen? Und übrigens, der Vertrieb sagt uns, darf nicht mehr kosten, weil die Händler sagen, es fragt kein Kunde danach. Und die Bäcker haben uns gesagt, mit dem Schmarrn kann man kein Geld verdienen. Und also am Anfang war das...
Uiuiui.
Also weil auch jeder halt aus seiner Brille geschaut hat und natürlich Angst hatte, seinen Job nicht mehr ordentlich machen zu können.
Mhm. Wie viele Unternehmen hängen denn dann bei der Lieferkette eigentlich mit dran, vom ersten bis zum letzten Schritt, dass man so eine Vorstellung davon hat?
Also zum damaligen Zeitpunkt hatten wir 65 Produktionsstätten. Also waren wir in Kooperation mit 65 Produktionsstätten. Also wir sind Auftraggeber und genau, das sind unsere Auftragnehmer. Wir haben eine Produktionsstätte am Standort selbst hier, die Manufaktur, wo wir unsere Fahrradtaschen vornehmlich machen, aber eben 65 weltweit, vor allem in Vietnam und China.
Und die mussten Sie alle mitnehmen, damit das funktioniert, ne?
Genau, und dahinter stehen aber noch etwa 150 Materiallieferanten, die ja auch wichtig waren mit den ganzen Materialzertifizierungen und so weiter. Genau, das ist die komplexe Lieferkette. Also heute sind wir bei etwa 45 Produzenten, weil wir dann eben angefangen haben, Produktionsmengen zusammenzuziehen, um höheren Einfluss zu bekommen, damit es sich auch lohnt, für so einen Produzenten umzustellen.
Ja. Also das läuft, man muss schon sagen. Also Sie haben da durch Ihre Überzeugungsarbeit schon auch viel erreicht.
Ja, wir haben, also am Anfang sah es wirklich so aus, dass, also gerade in dieser Phase, wo wir auch nicht wirklich vorangekommen sind, wo es so zäh war, wo die ganzen Probleme sozusagen über uns zusammengeschlagen sind schon fast. Da hat sich das wie so ein ganz, ganz ferner Traum angehört. So quasi auch nicht wirklich wissend, ob das jemals möglich sein wird, sozusagen alles in Green Shape zu machen. Das war ja so das Ausgangsziel. Und heute sind wir bei über 90% von Green Shape in der ganzen Kollektion und haben schon die dritte Version von Green Shape. Das heißt, alle paar Jahre verschärfen wir noch weiter unsere eigenen auferlegten Regeln. Um wirklich, also jetzt zum Beispiel ist ein Green Shape Produkt nur noch, wenn der PM vorher geprüft hat, ob es auch wirklich reparierbar ist, ob es total materialeffizient ist und auch nur noch, wenn es recycelt oder biobasierte Materialien enthält, weil die nämlich ressourcenschonender sind, also weniger Klimaemissionen verursachen.
Und die Standards setzen Sie sich selbst, ne? Das kommt ja aus dem Unternehmen.
Genau, die setzen wir uns selbst, aber dadurch, dass wir haben ja auch beim grünen Knopf mitgemacht, den Regierungssiegel, und dadurch, dass unser Standard so hoch ist, Green Shape, sind alle unsere Green Shape Produkte, die in den grünen Knopf fallen, automatisch auch grüner Knopf.
Mhm, ja.
Deshalb haben wir jetzt die Auflage bekommen, dass wir das jetzt auch von außen auditieren müssen, unser eigenes System, und das tun wir gerade auch.
Also wie hilft es dann? Ist es denn soweit? Ja. Wie hilft denn in Ihren Augen das Lieferkettengesetz bei der Umsetzung wichtiger sozialer und vor allem ökologischer Standards?
Ja, es muss ja erstmal noch richtig ins Laufen kommen, aber grundsätzlich denke ich schon, dass es so eine Art Game Changer ist. Also ich finde es natürlich viel zu lasch, weil es für die ganz großen Unternehmen ist. Also wir haben 500, 600 Mitarbeiter und das gilt ja erst ab, ich glaube, 3000 und später mal ab 2000 Mitarbeitern. Also viel, viel größere Unternehmen, das heißt, uns betrifft es eigentlich gar nicht. Und die Haftung ist auch nicht so, dass du wirklich haften musst, sondern also du hast keine persönliche Haftung da drin. Also es ist ein bisschen lasch und für zu große Unternehmen. Nichtsdestotrotz ist es ja zum ersten Mal, dass eben das Brief und Siegel hat, dass Unternehmen tatsächlich für ihre Lieferkette in Verantwortung gehen müssen. Und dadurch eben auch dafür Sorge tragen müssen, dass sie Risikomanagement in Lieferketten betreiben, dass sie Transparenz haben müssen in den Lieferketten. Und das ist schon ein Gamechanger, finde ich, weil jetzt eben dadurch eine neue Kompetenz aufgebaut werden muss in den Unternehmen. Nämlich das Lieferkettenmanagement muss aufgebaut werden. Viele haben das total ausgesourced und hatten bisher so ein bisschen die Haltung so, das ist ja nicht meine Aufgabe, ich gebe die Aufträge dahin und derjenige kriegt es ja, wer es am billigsten macht oder wie auch immer. Und jetzt muss da schon ein Managementansatz dahinter. Und das ist auf jeden Fall eine Grundlage, um da insgesamt mehr Transparenz zu schaffen, um insgesamt so Labels und Auditierungen und Zertifizierungen, um die stärker in die Masse zu bekommen, weil das natürlich ein wertvoller Ansatz ist, dass du Sicherheit hast darüber, wie fair und wie ökologisch gefertigt wird.
Ja, und also, dass alle auch sensibilisiert werden, auch wir als Konsumenten, dass dadurch, dass es das gibt, dass man sensibilisiert wird dafür, dass man, was man eben einkauft, was da alles hintersteht. Dessen ist man sich ja häufig gar nicht bewusst, wer alles damit dranhängt, unter welchen Arbeitsbedingungen, weil das so komplex ist, dass man ja auch als Käufer echt den Überblick verliert, muss man sagen, ne?
Das stimmt, ja. Also da war ich auch total begeistert. Das hat das Lieferkettengesetz und die Diskussion darüber auf jeden Fall geschaffen. Dass sogar die Heute-Show dann einen Beitrag gemacht hat zur Lieferkette. Da war ich total, dachte ich so, danke.
Angekommen im Mainstream.
Ja. Und das finde ich so wichtig, weil ich glaube, weil das ist ja schon deutlich gestiegen bei den Konsumenten, der Wille, mit gutem Gewissen einzukaufen. Und dann sieht man aber gleichzeitig, dass sozusagen das Preisniveau, also die Bereitschaft, mehr dafür zu zahlen, oder quasi, dass der Preis eben doch noch eine Riesenrolle spielt. Also noch viel, viel niedriger, als das Bewusstsein schon gestiegen ist. Und da fehlt eben noch so die Überbrückungsleistung. Und ich denke, wir sehen selbst, je stärker das eben ins Bewusstsein rückt, wie groß die Herausforderungen eigentlich sind und wie groß die Probleme sind und was es denn schon für Lösungen gibt, desto stärker steigt eben auch sozusagen die Bereitschaft, dafür dann auch was zu bezahlen. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll, weil das nicht existiert, dann bleibt eben so eine Pionierarbeit, dass eben nur wenige sich wagen zu tun als Unternehmen, solange es so risikoreich ist.
Ich glaube aber jetzt aus der Perspektive gerade im Outdoor-Bereich von Menschen, die jetzt vor zwei Produkten stehen würden und man weiß, das eine hat eben, wie bei Ihnen, jetzt den Hintergrund, dass man weiß, es ist klimaneutral, sozial gerecht. Das andere ist vielleicht noch nicht transparent. Was dem Kunden am Ende natürlich immer noch wichtig ist, ist das Produkt, also das hochwertige Autoprodukt. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass es erst nur zwei Materialien gab. Bieten Ihnen denn die recycelten Materialien jetzt die richtigen Voraussetzungen dafür, dass man auch das anbieten kann?
Ja, genau. Also wir sind auch mit den zwei Materialien damals nicht zurechtgekommen. Das war dann klar, dass wir gesagt haben, ja, dann haben wir eben nur ein Produkt bisher in GreenShape und dann in der ersten Saison und dann müssen wir halt weiter gucken. Also als Outdoor-Ausrüster ist unsere Daseinsberechtigung, dass wir Funktionen bieten. Und wenn deine Regenjacke nicht dicht ist, aber dafür super umweltfreundlich, dann ist es halt keine Regenjacke. Ja, deshalb gibt es uns nicht.
Ja.
Das ist dann auch so, dass wir dann auch in den Jahren dazwischen auch Zugeständnisse gemacht haben, dass wir gesagt haben, okay, wir wissen, da sind Fluorcarbone drin, wir haben noch keine Lösung, die ohne Fluorcarbone funktioniert. Das ist so eine wasserausrüstende, chemikalische Ausrüstung auf den Materialien. Und die ist aber gleichzeitig, findet man die in Gletschern und überall ist schädlich. Und es gab aber Jahre, da haben wir das gewusst und haben gesagt, okay, wir kennen aber noch keine, also alle Lösungen, die wir am Markt kennen, funktionieren nicht, deshalb bleibt es dann noch drin. Deshalb ist es auch echt wirklich einfach schwierig, so einen Weg der Transformation zu begleiten, weil es gibt kein Schwarz-Weiß, du kannst nicht sagen, ah ja, das ist schlecht, deshalb schaffe ich morgen eine gute Lösung. Weil manchmal existiert die dann nicht oder manchmal ist sie so teuer, dass du dann wiederum in Schönheit stirbst. Also der Weg ist nicht einfach.
Welche Rolle spielen denn da auch diese Science-Based Targets, also die wissenschaftlichen Erkenntnisse in dem Zusammenhang?
Ja, die spielen für uns vor allem eine Rolle eben auf dem Weg zu unserer Klimaverantwortung. Wir haben uns den Science-Based Targets verpflichtet. Das heißt, dass wir uns als Unternehmen verpflichtet haben, unseren Beitrag zu leisten, dass wir mit unseren Emissionen, die wir verbrauchen, dazu beitragen, dass wir weltweit dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen. Mhm. Also, dass wir quasi uns darauf committen, nur einen limitierten Betrag an Emissionen zu verbrauchen. Und konkret für uns heißt es, dass wir innerhalb, also bis 2030, unsere Emissionen um 50% reduzieren. Darauf haben wir uns verpflichtet. Und das heißt zum einen eben, dass wir alle Materialien, die wir einsetzen, biobasiert oder recycelt, also dass wir gerade alles umstellen, weil das eben einen wesentlichen Beitrag leistet. Aber das heißt zum anderen auch, dass wir uns damit verpflichten, sozusagen unsere ganze Lieferkette umzustellen. Also dass wir darauf hinwirken, dass unsere Partner, unsere Produktionspartner von teilweise Kohle noch kommend eben auf erneuerbare Energien umrüsten.
Wow, das heißt, alles hängt miteinander zusammen. Das ist ja das, was man jetzt auf jeden Fall daran schon mal nochmal von außen halt, wenn Sie mir das erzählen, alles sofort erkennt. Kann man denn sagen, dass das auch Wettbewerbsvorteile bringt, wenn man sich der Wissenschaft, den Erkenntnissen folgt in der Produktion und vor allen Dingen diesem Klimaschutz?
Ja, die sind nicht ganz leicht zu erkennen, weil am Anfang erscheint das alles ganz waghalsig und somit so viel Aufwand und teuer. Und also wir machen ja beides. Wir verpflichten uns den Science-Based Targets einerseits und gleichzeitig haben wir gesagt, aber wir warten jetzt nicht irgendwie ein paar Jahre ab und kompensieren dann den Rest, sondern wir machen beides gleichzeitig. Wir kompensieren unsere restlichen Emissionen, weil wir einfach sofort eben auch einen ganz großen Beitrag dazu leisten möchten, zum Klimaschutz beizutragen und gleichzeitig mit Vollgas reduzieren wir alles. Mhm. Und das heißt also Menge Kosten, unglaublich viel Aufwand, auch ein großes Risiko und auch Angst vor so einfach so herausfordernden Zielen, die wir uns setzen. Aber andererseits sind wir seit 2008 sind wir eigentlich am Klimaschutz dran. 2008 haben wir angefangen, mit EMAS eben am Standort unsere Emissionen zu bemessen. Seit 2012 sind wir in Deutschland schon klimaneutral. Und jetzt eben weltweite Klimabilanz seit 2019 und ab nächsten Jahr klimaneutral.
Das heißt, wir sind schon in der ganzen Produktion klimaneutral nächstes Jahr.
Genau, mit der ganzen
inklusive aller Produkte.
Genau. Okay. Und das heißt, wir sind viel früher dran als die Politik und damit eben auch viel risikoreicher unterwegs. Aber eben, wie Sie sagen, wir folgen da, also wir haben uns einfach so früh daraus ausgerichtet, weil es einfach so offensichtlich ist, gell? Wo soll es denn hinlaufen? Also wir müssen doch was tun und wir müssen sehr, sehr schnell handeln. Und der Wettbewerbsvorteil, den wir dadurch haben, sehe ich schon auch. Und der zeichnet sich langsam ab. Ja. Das ist einfach, dass wir uns über die Jahre einfach eine sehr hohe Glaubwürdigkeit dadurch erarbeitet haben. Und wir sind einfach dadurch, dass wir handeln, dass wir einfach auf dem Stand der Wissenschaft sind, dass wir wissen, was sind die Probleme, die wir als Unternehmen mitverursachen? Ich meine, wir sind ja Mitverursacher des Klimawandels. Wir sind auch Mitverursacher von Umweltzerstörung durch Produktion oder so. Und wir sagen, wir sind Teil dieses Problems. Wir nehmen das an, wir gucken das wissenschaftlich an, wir unterhalten uns als Experten und dann suchen wir Lösungen, wie wir Teil der Lösung sein können. Und das machen wir einfach über 13 Jahre. Und das hat uns eine hohe Glaubwürdigkeit beschert. Und das ist heute eine hohe Währung. Also wenn du als Marke, als Unternehmen eine hohe Glaubwürdigkeit hast, wenn dir vertraut wird, ist das schon was wir inzwischen auch tatsächlich spüren als Rückenwind, umsatzmäßig. Oder einfach, dass wir viele neue Kunden gewinnen oder Kundinnen gewinnen, weil sie sagen, hey, nach sowas suchen wir. Jemand, der uns nichts vormacht.
Absolut, weil das Schöne ist ja tatsächlich, dass Sie und Ihr Unternehmen der Beweis dafür sind, dass ein solches Engagement zum Erfolg führen kann. Also Ihr Umsatz wächst und wächst. In diesem Jahr um 15%, kann man ja mal sagen, auf, ich glaube, 125 Millionen Euro Umsatz. Wie fühlt sich das für Sie manchmal an? Schon so ein bisschen so Strike? Wir haben es geschafft. Man kann human, nachhaltig und erfolgreich wirtschaften. Ist das schon so ein bisschen sowas?
Ja, also schon sehr viel Stolz auf den, also vor allem, wenn ich zurückgucke und denke, wo kommen wir her, wo laufen wir hin, also so, dann ist es schon wahnsinnig viel Stolz auf die Mannschaft, weil das ja auch echt, ich habe da ein bisschen geschildert, gell, das war schon, also über Strecken ganz schön zäh und auch mit viel, also so, ja, Schweiß und Tränen verbunden sozusagen. Aber gleichzeitig sehe ich ja nach wie vor, also damit, wir sind ja jetzt nicht irgendwie wir haben ja trotzdem noch unsere Herausforderungen, also wir verbrauchen trotzdem noch Emissionen und also wir sind immer noch Teil des Problems auch. Ja. Also wir sind schon so gut geworden, aber trotzdem sind wir noch Teil. Ist gleichzeitig eben auch dieses Gefühl von, wir müssen noch viel besser werden.
Es geht noch weiter. Wie wichtig ist Ihnen das Kompensieren neben dem Verringern der eigenen Emissionen? Weil das ist ja auch eine Möglichkeit.
Also als parallele Geschichte finde ich das total wertvoll. Also um kompensieren nochmal zu erklären, das, was wir an Emissionen noch nicht reduzieren können, das wird eingespart eben durch Goldstandardprojekte, die, also in unserem Fall ist es so, dass wir in Projekte bei MyClimate investieren, wo durch so Maischereste oder so Feldreste, wo dann Menschen, die vorher in China mit Holz gekocht und geheizt haben, wo sie jetzt eben emissionsfrei für sich und die Umwelt kochen und heizen. Und das heißt also, die Emissionen, die wir verbrauchen, werden an anderer Stelle eingespart. Und von daher schon wirkungsvoll, total. Also, aber es ist keine Dauerlösung, gell? Es ist schon eine Brückenlösung. Denn letztendlich geht es darum, dass wir unsere eigenen Emissionen einsparen. Mhm. Und es muss einfach parallel passieren.
Das heißt, wenn Ihr Unternehmen demnächst mit allen Produkten klimaneutral ist, wie würden Sie sich denn dann trotzdem weiterhin einsetzen für globale Klimagerechtigkeit? Würden Sie dann Kompensationszahlungen einstellen?
Wenn wir es schaffen, dass wir quasi keine Emissionen mehr verursachen, das ist noch so ein langer Weg. Bis 2030 wollen wir erstmal 50% reduzieren. Mhm. Also von daher glaube ich, dass wir nicht wirklich da rauskommen, dass wir, also absehbar, dass wir gar keine Emissionen mehr verbrauchen.
Das bedeutet, Sie würden auch immer noch weiterhin kompensieren.
Ja, das also für mich bedeutet es, wir kompensieren weiter, bis wir es geschafft haben, quasi auf null runterzukommen.
Ja, was ich mich frage ist, es bringt ja gar nicht so viel, wenn wir hier dann in Deutschland klimaneutral sind oder auch Ihre Produktion, weil natürlich vor allen Dingen auch viel investiert werden muss im globalen Süden, weil ohne die kriegen wir niemals das 1,5-Grad-Ziel erreicht. Das ist ja immer so das, was man auch im Blick behalten muss, dass es ja gar nicht reicht, wenn wir hier alle ganz toll grün leben, aber auf der anderen Erdhalbkugel eben die Menschen noch gar nicht so weit sind.
Ja, wobei das ja, also wenn wir klimaneutral werden, also eben auch quasi runterkommen auf null Emissionen, wenn das gelingen kann, dann kann das nur gelingen, indem eben unsere Produktionsstätten weltweit auf erneuerbare Energien umsteigen. Und damit bewirkt sich ja global auch schon einen Beitrag.
Ja, da werden Impulse gesetzt, genau, dass die auch umstellen.
Das muss ja damit einhergehen, weil das heißt, wir haben ja nicht 100% der Produktion in Deutschland. Da sind wir, also wir haben einen Teil der Produktion hier, wir machen hier, also wir haben eine Produktion mit 80 Leuten bei uns, wir machen 8% des Umsatzes hier in Deutschland. Die sind klimaneutral seit 2012. Da ist easy. Aber weltweit wird es ja erst richtig schwierig, weil
Genau.
uns die Produktionsstätten nicht gehören. Und da gehört viel Hirnschmalz dazu. Wie schaffen wir das überhaupt als Auftraggeber, die alle dazu zu bewegen, umzustellen?
Ja, und da arbeiten Sie ja dran. Das heißt, Sie haben auch da schon Erfahrungen gesammelt und wissen wahrscheinlich, was man, welche Argumente vielleicht da auch wirken und zählen, dass eben in anderen Ländern und vielleicht auch in Staaten, die noch nicht so weit entwickelt sind, es sinnvoll ist, jetzt schon umzustellen. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Also, wir haben ja diesen ganzen Transformationsweg schon hinter uns, wo wir
Ja.
unsere mit unserer Lieferkette umgestellt haben auf eben ja Materialien, also oder solche Systeme wie Blue Sign eben, wo eben so dieses Reinheitsgebot oder Auditierungen, Zertifizierungen, alles Mögliche oder auch eben Umstellung von diesem PFC auf PFC frei, also alles Mögliche mussten die mit uns schon mitgehen. Ach ja, und wir sind bei Fairware, das heißt, die mussten sich gewöhnen an soziale Audits und so weiter. Und das ist so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, den du gemeinsam als Marke und als Produzent gestaltest. Und das heißt, wir sind seit mit den allermeisten Produzenten schon seit ja, bis 10 Jahre, über 10 Jahre gemeinsam in Partnerschaft. Und die ist sehr eng gewachsen, die Partnerschaft dadurch, weil wir eben gemeinsam tatsächlich eben dauernd Probleme lösen und schauen, wie können wir beide besser werden. Und haben dadurch eben auch da echt viel Vertrauen aufgebaut, weil Anfang war es schwer, sie zu überzeugen. Aber teilweise haben eben auch unsere Produzenten mitbekommen, okay, ja, das ist erstens sind wir ein guter Partner, also wir helfen bei so Transformationsprozessen, wir unterstützen, wir machen auch so Empowerment-Programme. Sie sind in Netzwerken durch uns vernetzt, wo sie sich gegenseitig Best Practice austauschen und so. Und vor allem hilft es ihnen selbst auch in ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Also sie haben festgestellt, okay, wenn sie sich so sozial, fair, nachhaltig aufstellen, dann sind sie auch wiederum für andere Marken attraktiv geworden. Und dieses Vertrauen, das hilft uns jetzt. Also wir sind immer noch kein Riesenauftraggeber sozusagen. Meistens sind wir eher einer der kleineren, aber so ein Partner der Herzen und des Vertrauens. Und deshalb sind wir schon mal auf recht viel Offenheit gestoßen sozusagen. Und auch auf Offenheit zu diskutieren, wie gehen wir da vor und zu gucken, was gibt es denn für Förderprogramme in den jeweiligen Ländern und welche Marken können sich da noch dran beteiligen, weil sie auch ein Interesse dran haben. Also ich bin ganz optimistisch, nachdem die ersten Gespräche schon stattgefunden haben.
Ja, das ist halt interessant, weil Sie diese Erfahrung ja wirklich jetzt schon seit Jahren machen und viele andere Unternehmen jetzt eventuell langsam erst anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, dass man schon weiß, was kann man denn den Produzenten vielleicht auch an die Hand geben, dass es denen leichter fällt, umzustellen. Und ich finde es gerade ganz interessant, weil Sie haben ja so einen Umdenkprozess angeregt, also dass die Leute vor Ort auch erfahren, man muss nicht immer alles möglichst billig produzieren und am Ende vielleicht dann eine höhere Bilanz zu haben, sondern es geht halt auch langfristig darum, wie produziere ich, ne?
Ja, und was da natürlich hilft, ist, also wir sind in Vietnam und in China eben da besonders häufig vertreten, vor allem jetzt in Vietnam. Aber in beiden Ländern ist es so, dass die Textilindustrie jetzt nicht mehr zu den attraktivsten gehört. Also die Menschen zieht es eher so in Elektronikindustrien oder so. Da kann man noch mehr verdienen. Das ist irgendwie so der Job mit mehr Status oder so. Das heißt, die Unternehmen haben auch sozusagen aus der Perspektive ein Interesse daran, attraktive Arbeitgeber zu sein, um ihre Leute zu halten. Und das hilft natürlich auch dabei, denn also natürlich kommt erstmal so existenzsichernde Löhne für die Mitarbeiter. Das ist ganz wichtig, logisch. Aber auch die Sachen, die Fairware noch so mitbringt. Aber eben auch so, was schon auch tatsächlich immer mehr mitschwingt, ist, dass es auch was auf Mitarbeiterseite bewirkt, wenn du einen Arbeitgeber hast, auf den du stolz sein kannst. Also wenn tatsächlich jemand sich engagiert. Und das haben die auch die Erfahrung gemacht, viele von unseren Partnern.
Ja, dass halt natürlich auch bessere Arbeitsbedingungen herrschen. Das ist natürlich für jeden Menschen ein ganz, ganz großer Gewinn.
Ja, und Umwelt, also schon auch dieses Engagement für
Beides.
Umwelt, das ist auch wichtig geworden.
Inwiefern hängen denn für Sie die Themen Nachhaltigkeit und auch Ihr gemeinwohlorientierter Ansatz beim Arbeiten zusammen? Gibt es da einen Zusammenhang?
Spielen Sie auch die Gemeinwohlbilanz an, oder?
Nee, dass Sie ja so dieser Gemeinwohlökonomie folgen, also dass Sie ja schon
Genau,
in
genau.
Ihrem Unternehmen natürlich auch, das hatten Sie ja anfangs schon angedeutet, was es da alles bei Ihnen im Betrieb an Angeboten gibt, flexible Arbeitszeiten, Betriebskindergarten, all das. Spielt das zusammen, Nachhaltigkeit und auch dieses Gemeinwohlorientierte?
Ja, also für mich spielt da alles mit rein.
So ein ganzheitlicher
Also,
Ansatz irgendwie, ne? Ja.
ja, Nachhaltigkeit ist für mich eigentlich nichts anderes als die Übernahme von ganzheitlicher Verantwortung. Also für mich ist das so ein Ansatz, dass ich als Arbeit, also dass ich als Unternehmen dazu beitrage, Lebensqualität zu schaffen und dass ich dazu beitrage oder dass ich vermeide, dass ich einen negativen Fußabdruck habe. Also so quasi so Minimierung meines Fußabdrucks und Schaffung von Lebensqualität. Und das gilt für mich für alle Leute, für alle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Gegenüber meinen Mitarbeitern, gegenüber meinen Partnern, gegenüber den Kunden, auf allen Ebenen. Und das heißt, das ist also quasi das eine ohne das andere nicht wegzudenken. Also ich setze mich dafür ein, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier vor Ort gute Arbeitsbedingungen haben, dass sie auch Nachhaltigkeit am Standort erleben können in Form von Lebensqualität, dass Arbeitszeit eben auch einfach lebensqualitativ hochwertige Lebenszeit ist. Da spielt alles sowas rein, was Sie jetzt gerade so genannt haben, ob das Bio-Kantine ist oder Kinderhaus, flexible Arbeitszeiten. Und aber eben auch in den Lieferketten, dass da eben auch dass wir dazu beitragen, eben auch zur Lebensqualität beizutragen und dass wir hier am Standort dazu beitragen, unseren Fußabdruck zu verringern, genauso wie weltweit mit all den Produktionen und Produkten, die wir herstellen.
Wie viele 100 Bewerbungen haben Sie so auf Ihrem Schreibtisch liegen, Frau von Dewitz?
Also ich persönlich gar nicht, die ist tatsächlich auf der Personalabteilung. Tolle, ja. Aber das ist wirklich so, dass wir viele Initiativbewerbungen haben, ja.
Ja, da gehe ich mal von aus. Sie haben mal einen Preis erhalten, den fand ich auch ganz interessant in dem Zusammenhang, nämlich den Role Model Award. Der wird an Menschen verliehen, die unternehmerische Vorbilder für Teenager sichtbar machen. Wie wichtig ist Ihnen das auch, Ihre Role Model Funktion?
Das hat mich total stolz gemacht.
Ja, das glaube ich. Super.
Also ich habe ja 4 Kinder und das war schon mein, das haben Sie am Anfang ja auch erwähnt, gell? Das war für mich schon, ist glaube ich mein größter Antrieb immer gewesen. Also ich war, bin schon schwanger ins Unternehmen eingetreten sozusagen und habe nie gearbeitet ohne Kinder. Und ohne dieses Bewusstsein in meinem Kopf, dass hier alles, also dass in der Wirtschaft so viel furchtbar verkehrt läuft und wir so mit Vollgas in die falsche Richtung Abgrund rasen und dass ich gerne eines Tages meinen Kindern in die Augen gucken möchte und wenn sie mich dann fragen, was hast du getan, dass ich dann sagen kann, ich habe mich echt bemüht.
Und mindestens, ja.
Ja, das ist ein Riesenantrieb, immer schon gewesen. Mhm. Und jetzt sozusagen als Role Model ausgezeichnet zu werden für diese Generation, das macht mich echt stolz, gerade aus diesem Hintergrund.
Gibt es denn so einen allerwichtigsten Grundsatz, den Sie an junge Menschen weitergeben würden, wo wir wieder ein bisschen so am Anfang sind, bei den Werten, die wir anfangs auch mal hatten? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, nehmt das mit?
Ja, total. Also sich dessen bewusst zu sein, was einen eigentlich antreibt, was einem wichtig ist im Leben, für was man sich gerne einsetzt. Diese Werte oder diese Themen, die einem am Herzen liegen, dass man sie sich wirklich bewusst macht und dass man sich dann auch wirklich bewusst umschaut, wo gehe ich denn jetzt hin und mit wem arbeite ich zusammen? In welches Unternehmen gegebenenfalls trete ich denn ein und mir das auch dann so einen Werteabgleich mache? Weil als Berufseinsteiger ist es echt schwierig, was umzudrehen sozusagen. Da muss schon die Passung ganz gut sein. Die Gefahr ist echt hoch, dass man die einfach im Laufe des Lebens einfach aufgibt, weil man denkt so, das ist vielleicht was für ein Privatbereich, aber passt in Beruf nicht rein oder so. Aber das muss überhaupt nicht sein. Ich finde, das größte Glück erreichst du dann, wenn du Deckung hinkriegst, wenn du deine Werte privat und beruflich eben ausleben kannst und da nicht irgendwie unterscheiden musst, weil das führt langfristig eher, habe ich so das Gefühl, zu so einer inneren Spaltung.
Und einer Unzufriedenheit.
Und einer Unzufriedenheit, ja.
Ja, und dass das geht, das zeigen Sie ja wirklich eindrücklich mit Ihrem Unternehmen. Vielen Dank, Antje von Dewitz. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Firma VD natürlich weiterhin noch ganz viel Erfolg, vor allen Dingen auf dem Weg hin zur Klimaneutralität.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Antje von Dewitz, Geschäftsführerin von VD, und sie möchte gerne den Outdoor-Ausrüster 2022 komplett klimaneutral machen, ist damit auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man nachhaltig, sozial gerecht und erfolgreich wirtschaften kann. Das war Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus und wenn Sie Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne einen Kommentar. Vielen Dank und bis bald.